Also ist völlig richtig. Wir stehen vor einer digitalen Revolution, das kann man schon sagen. Wenn du dir so diese ganze Gesundheitslandschaft anguckst, ich denke, jeder hat in den letzten anderthalb Jahren mal irgendwie ein Rezept bekommen. Das kriegst du jetzt heute auch nicht mehr auf Papier, sondern das wird eigentlich, man sagt immer ganz gerne, auf die Krankenkassenkarte drauf gebucht, das E-Rezept. Es wird es in der Pflege auch geben. Das heißt, diese 500.000 Blatt, die bis jetzt bei uns bewegt werden, die werden irgendwo elektronifiziert in den nächsten Jahren. Das heißt, da fallen Arbeitsschritte weg. Auf der anderen Seite, ich glaube, es reißt sich heute auch keiner darum, dieses Papier zu bewegen. Es sind immerhin fast 3 Tonnen, die wir da pro Monat durch die Welt schicken, mit allem Porto, was da drauf muss und so. Und
sind es wirklich 3 Tonnen? Hast du mal umgerechnet?
Ja, das haben wir es wirklich mal ausgerechnet.
Dann hat der 3 Tonnen Papier, die ihr pro Monat...
Die wir bewegen. Und zwar nicht, weil wir das so gerne machen, sondern weil das deutsche Gesundheitswesen auf der anderen Seite bei den Kassen heute immer noch das Papier haben möchte.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. In der Vorbereitung für den heutigen Podcast habe ich mir gedacht, wow, dieser Podcast hätte eigentlich schon viel früher stattfinden müssen. Heute habe ich zu Gast den Geschäftsführer der BFS Abrechnungs GmbH in Hildesheim, und zwar Carsten Steinhoff. Hallo Carsten, herzlich willkommen.
Hallo Hasan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Carsten, lass uns mal, bevor wir über BFS erzählen, ein bisschen nochmal wie immer bei uns im Podcast herausfinden, wer du eigentlich bist. Du bist kein Hildesheimer, leider, ursprünglich. wo kommst du her?
Ursprünglich bin ich im Landkreis Holzminden groß geworden. Ich komme aus Eschershausen, bin also auch ein Kind der Region. Habe dann eine Ausbildung als Bankkaufmann dort gemacht, auch in einer Filiale, wirklich so inklusive Überweisungen ausfüllen und Geld auszahlen und Kundenberatung. Und danach bin ich dann nach Göttingen gegangen, habe ein wirtschaftswissenschaftliches Studium gemacht. Das war so rund um die 2000er Jahre, bin dann 2004 fertig geworden, habe dann 5 Jahre in Göttingen verbracht und danach berufsbegleitend dann bei der Norddeutschen Landesbank in Hannover promoviert. War also so, ich habe so eine 50%-Stelle dort gehabt im Risikomanagement.
Damals am EEG Platz da, in dem großen Gebäude,
Glasgebäude? In dem Glaskasten, genau. Und habe 50% der Zeit eben mit der Wissenschaft verbracht und das auch total gerne gemacht. Ich habe ein Thema damals gefunden, was damals sehr en vogue war, wo es um Risiken, Risikomanagement ging und IT-Risiken, Personalrisiken, alles so, was damals irgendwie erst neu identifiziert wurde. Und so hat mein Herz damals fürs Risiko geschlagen und dann bin ich eine ganze Weile auch bei der NordLB in Hannover geblieben.
Wie lange warst du dann da?
Ja, bis 2015. 2015 habe ich mir irgendwie gesagt, jetzt hast du hier in Sachen Risiko, hast du irgendwie jeden Stein gerade einmal umgedreht, brauche ich irgendwas Neues. Und so hobbymäßig habe ich schon immer gerne irgendwie meine Zeit mit IT verbracht. Okay. Früher an Computern irgendwie rumgeschraubt, gerne auch programmiert. Und habe dann eine Stelle angetreten als IT-Projektleiter bei der Deutschen Hypothekenbank, auch in Hannover. Und habe dort 6 Jahre lang so mittlere und größere IT-Projekte geleitet, zwar immer so auf der Schnittstelle zwischen dem Risikomanagement, wo ich eigentlich herkam, und der IT. Das musste ja alles in IT dann auch umgesetzt werden. Und coole Sachen gerockt damals, coole Projekte gehabt und dabei auch echt viel gelernt.
Was bedeutet eigentlich Risikomanagement? Also hast du Risiken bewertet für Finanzierungen oder für die NordLB selber? Oder?
Nee, für die NordLB selbst. Und zwar, ich habe mich damals mit operationellen Risiken beschäftigt. Also alles das, wo es Knall und Peng machen kann im Geschäftsbetrieb. Also dass du irgendwie Probleme mit Personal hast, interner Betrug, externer Betrug von Kunden. Dass die IT nicht richtig funktioniert. Das ganze Thema Cybersecurity kam damals auf, was da auch noch mit dazugehörte. So Elementarrisiken natürlich. Also eine ganze Menge, wo man eigentlich erstmal sagt, damit verdient die Bank jetzt irgendwie kein Geld. Aber man muss sich trotzdem drum kümmern.
Vor allem auch da ist natürlich immer wieder die Frage, wo ist dann die Wertschöpfung da? Ne? Also in dem Endprodukt für den Kunden ist ja keine Wertschöpfung, sondern aber ist trotzdem elementar wichtig, dass es überhaupt funktioniert.
Hast du völlig recht. Also wenn man aber dieses Risikomanagement nicht machen würde, dann würde man im Zweifel ziemlich viel Geld verbrennen. Also guck dir das ganze Thema Cybersecurity an.
Und das Thema Cybersecurity war ja damals wahrscheinlich noch relativ frisch auf dem Markt. Also heute hörst du es auf jedem Unternehmerforum, aber in den Jahren...
Ja, absolut neu. Und auch das fand ich damals ziemlich cool, irgendwie so gleich am Anfang mit dabei zu sein und das alles mit aufbauen zu dürfen.
Hast du dann auch mal so einen Hackerangriff miterlebt oder so? Also, oder ich hatte mal vor, das war glaube ich in der ersten Staffel, ich müsste jetzt lügen, da hatte ich Ingmar Müller bei mir im Podcast zu Gast und er hatte dann berichtet, dass er eben bei der Sparkasse täglich hunderte Cyberangriffe abgewehrt werden, auch erfolgreich zum Glück. Aber das zähmt tägliches Brot ist, dass das, da immer was passiert.
Ja, das kriegen wir im Zweifel gar nicht mit, weil es die Firewall alles abschmettert. Aber ja, ich kann wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie wirklich einen echten Cyberangriff mitbekommen, wo auch wirklich was passiert ist. Aber wir haben natürlich sowohl bei der NordLB, dann auch bei der Deutschen Hypo und jetzt auch bei der BFS, haben wir sowas häufig durchgespielt. Ne? Du musst einfach auf den Ernstfall vorbereitet sein, musst wissen, wann kann ich die Schotten runterlassen, wie schirme ich die Firma nach außen hin ab. Und wenn es dann wirklich richtig blöd gelaufen ist, wie baue ich das Ganze wieder von null auf?
Mhm. Nochmal eine Frage zu deiner Karriere. Du hast ja auch gesagt gehabt, dass du auch sehr wissenschaftlich auch gearbeitet hast, nebenbei.
Genau.
Und du hättest dich auch für einen wissenschaftlichen Weg auch entscheiden können. Was hat da für dich persönlich dagegen gesprochen?
Ach, ich habe auch meine Dissertation damals mit einem sehr praktischen Thema gemacht. Und es war für mich eben wichtig. Ich kam aus der Bank, hatte ein Thema, was für Banken damals wirklich super relevant war.
Was war ein Thema?
Es ging um die Quantifizierung solcher Risiken und zwar mit Hilfe von Expertenschätzungen. Also du fragst einen Experten, wie wahrscheinlich ist es, dass du einen Cyberangriff bekommst. Und natürlich gibt es, du wirst von einem Experten immer eine sehr verzerrte Meinung bekommen. Ja, der hat irgendwie was in der Zeitung gelesen, da stell dir vor, du fliegst Flugzeug, gestern ist gerade ein Flugzeug abgestürzt, dann wirst du heute mit dem Bauchgrummeln ins Flugzeug steigen, weil du denkst, die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie höher, dass das Flugzeug abstürzt, ist aber gar nicht so. Und bei mir ging es damals darum, wie man eben die Expertenbefragungen so designt, dass man von den Experten verwertbare Ergebnisse bekommt.
Und der Erfolgshebel, um das neutraler zu gestalten, ist dann in der Fragestellung? Oder?
Ist in der Fragestellung und vor allem darin, die Experten mit Wissen auszustatten. Also
mit Vorwissen?
Mit Vorwissen auszustatten.
Okay.
Zahlen, Daten, Fakten, sodass du hinterher auf Wahrscheinlichkeiten und auf Schadensbeträge kommen kannst.
Und da hat dich IT begeistert. Dann hast du gesagt, ich will jetzt den nächsten Schritt machen, will eher IT machen oder auch IT machen, aber mit Risiko verbunden, deswegen Hypo.
Genau, deshalb bin ich zu Hypo gegangen. Wie gesagt, 6 Jahre dort Projekte geleitet. Auch dort das Projektmanagement in der Hypo aufgebaut. Projektmanagement war immer so, das ist in den Fachbereichen irgendwie gemacht worden, aber dass man das Ganze zentral und professionell gemacht hat. Auch in den Banken ist das ja um die Jahrtausendwende erst entstanden. Das haben wir dann in der Hypo auch gemacht und das Projektmanagement da professionalisiert. Auch so ein Thema, was mir bis heute irgendwie sehr viel hilft, auch so Veränderungsprozesse zu gestalten. Nichts anderes ist ja Prozessmanagement, Projektmanagement.
Ja. Und wie groß war dein Team damals bei der Hypo?
Ich glaube, wir waren 8 Leute, die dann aber eben mit anderen anderen Projektbeteiligten diese Projekte gewuppt haben.
Okay. Und in diesem Change Management habt ihr quasi genau was gechanged?
Naja, wir haben zum einen Systeme ausgetauscht, wir haben zum anderen auch das Thema Daten. Daten ist ja ganz wichtig, irgendwie mit Daten etwas, aus den Daten Schlüsse zu ziehen, ein Data Warehouse aufgebaut.
Wir sind gerade gedanklich im Jahr 2017.
16. 2017 so ungefähr, okay. Und das war damals auch brand new, wirklich aus Daten, diese Daten wirklich aus Gold zu begreifen.
Systeme austauschen heißt, SAP fliegt raus oder fliegt rein?
Irgendwas? Ja, so ungefähr kannst du dir das vorstellen, so ungefähr, ja.
Okay.
Und aber natürlich bei Banken immer noch wichtig ist, du bist in einem regulatorischen Korsett. Die haben sich seit der Finanzkrise eigentlich alle paar Jahre irgendwie was Neues überlegt, was du als Bank umsetzen musst, wie du deine Steuerungssysteme für die Risiken verbessern musst. Bist natürlich auch viel in Sachen Compliance unterwegs, dass du einfach wirklich Gesetzbücher vorgelegt bekommst und die musst du dann umsetzen. Auch das begleitet mich bis heute. Wir sind ja also auch als BFS sehr reguliert unterwegs und letzten Endes war das hinterher auch ein Grund, warum ich zu BFS gekommen bin.
Weil du weniger Regulierung haben wolltest?
Nee, weil ich mich in einem regulierten Bereich ganz gut auskenne.
Ah, okay.
Und man denkt immer so, BFS Abrechnungs GmbH, das ist irgendwie, das ist eine Abrechnungsbude, sage ich einmal so, aber eigentlich sind wir eine kleine Bank und unterliegen damit auch voll der Regulierung von BaFin, Bundesbank und MA-Risk, BAIT, DORA und diese ganzen Schlagworte, KWG.
Aber gutes Stichwort, dann kam ja schon der nächste Schritt mit BFS. Das war jetzt in welchem Jahr?
Das war 2022. Anfang 2022 habe ich bei der BFS angefangen.
Und da kommt dann ein Headhunter-Anruf? Oder du
ganz klassisch. Oder? Also über Xing, wo ich jetzt heute eigentlich gar nicht mehr unterwegs bin, sondern er hat sich ja eher nach LinkedIn verlagert. Ja.
Hast du noch Xing oder nicht mehr?
Xing habe ich noch, aber
für die nächste Anfrage, nein.
Die Musik wird auf LinkedIn. Im Moment will ich nicht weg, nee. Also es kam wirklich ein ganz klassischer Headhunter-Anruf und sagte, hier, wir suchen für ein Factoring-Institut in Hildesheim, suchen wir einen Geschäftsführer. Können Sie sich das vorstellen? Ich habe das mal gesagt, also Factoring, okay, ich weiß so ungefähr, was das ist. Aber nee, irgendwie nicht. Also ich bin jetzt eher so auf IT und auf Risikomanagement gepolt. Und dann sagte der, aber genau das suchen wir. Muss dir vorstellen, in so einem Unternehmen, in so einem regulierten Unternehmen, du hast immer eine Seite, die beackert den Markt. Der Geschäftsführer auf der Marktseite, der kümmert sich um alles das, was der Kunde sofort sieht. Und es gibt einen, der macht den Innendienst. Das ist der Geschäftsführer der Marktfolge. Ist auch im KWG ist es genauso vorgeschrieben, dass man das so trennen muss. Für diese Marktfolge, wo es dann um Zahlen, Daten, Fakten geht, um Finance, um Controlling, Risk Management, HR gehört auch noch zu meinem Verantwortungsbereich mit dazu. Da hat man jemanden gesucht und da habe ich gesagt, okay, lass uns mal anfangen zu reden.
Ich kenne das von, also Marktfolge ist ja ein Begriff für alle, die schon mal ein Haus finanziert haben, privat. Und dann sagt halt der Finanzberater, okay, wir müssen nochmal zur Marktfolge, müssen nochmal bestätigen, wie auch immer. Und aber so richtig verstehen tut das Thema Factoring nicht jeder. Deswegen kannst du uns mal so in 3 bis 5 Sätzen erklären, was ist Factoring?
Factoring ist, du finanzierst eine Leistung vor. Stell dir vor, du hast irgendwie mit deinem Lieferanten ein Zahlungsziel vereinbart und müsstest eigentlich nach 28 Tagen zahlen. Jetzt sagt dein Lieferant, ich könnte das Geld aber schon früher brauchen. Dann bedienst du dich des Factorings, sagst, ich gebe diese Forderung an einen Faktor ab als der Lieferant und kriege von dem das Geld, sagen wir mal, heute schon. Und dann holt sich der Faktor das Geld dann nach 28 Tagen vom Zahlungspflichtigen zurück. Also es geht wirklich darum, diesen Punkt auf dem Zahlungsstrahl von 28 Tagen in der Zukunft auf möglichst heute oder morgen zu verschieben und somit liquide zu bleiben.
Geht es tatsächlich um Liquidität oder geht es darum, dass Sie sich nicht drum kümmern wollen, keine Zeit dafür haben, sich generell um Abrechnung zu kümmern?
Ich glaube, wir sollten einmal ein bisschen beschreiben, was unser Produkt überhaupt ist. Also vielleicht mal anders angefangen. Ich glaube, die BFS Abrechnungs GmbH in Hildesheim kennt so der Otto-Normalverbraucher kaum. Wenn du nicht aus dem Bereich der Pflege kommst oder wenn du irgendwie Freunde hast, die hier arbeiten, wirst du uns, glaube ich, nicht kennen, weil wir doch sehr hoch spezialisiert sind. Wir sind das
ist eine Nische.
Ja, es ist eine Nische. Wir sind ein Joint Venture aus der Medifox mit 51% in Hildesheim und der Sozialbank in Köln, die sind mit 49% dabei und finanzieren Kunden aus der ambulanten Pflege und aus den therapeutischen Bereichen, die sogenannten sonstigen Leistungserbringer, also alles, was nicht Ärzte oder Apotheker oder Krankenhäuser sind, finanzieren wir und wir machen für die auch die Abrechnung. Kannst du dir das so vorstellen? Wir machen für die das Backoffice. Mhm. Also die Pflegen geben ihre Abrechnungsunterlagen zu uns, wir erstellen daraus Rechnungen, geben das Ganze zur Krankenkasse, zahlen dem Pflegedienst sofort das Geld aus und holen es uns dann eben nach Ablauf der Zahlfrist von der Kasse wieder.
Ist die These richtig, dass es BFS nie gäbe, wenn es Medifox nicht gäbe? Also BFS ist ja so ein bisschen ein Folgeprodukt von Medifox, weil die gesagt haben, wir wollen die Wertschöpfungskette erweitern.
Kannst du
beschreiben?
Eigentlich ein klares Nein. Also diese Idee ist nicht neu, Factoring und Abrechnung auch für Pflegedienste anzubieten.
Ja.
Aber natürlich diese Verbindung aus der Software, aus einer wirklich sehr, sehr fortgeschrittenen, sehr guten, sehr weit verbreiteten Software und der Abrechnung, das ist natürlich für den Kunden ein sehr nahtloses Erlebnis, was er bei anderen Softwarepartnern so nicht hat. Medifox hat echt vieles richtig gemacht, hat eine gute Marktdurchdringung. Und wir sind als BFS häufig eben als Rucksack für die Finanzierung mit dabei.
Gründer war ja Falk Preußner, meine ich, ursprünglich.
Dann wurde das irgendwann in den 90ern müsste das gewesen sein.
Und ich glaube, dass ich, Markus, korrigiere mich gerne, wenn ich jetzt was Falsches sage, in meinen Kommentaren hier, in sozialen Medien. Aber ich glaube, dass Markus mir erzählt hat, dass ihm das Produkt Medifox mal vorgestellt wurde. Halt in so einem kleinen Bürozimmer. Ja, ich probiere mal aus, wie sieht die Software aus für Pflegeunternehmen und für Pflegeunternehmer. Und dann meinte Markus halt damals, muss man ein bisschen dran arbeiten. Und ganz witzige Anekdote, ich hatte auch mal hier Sven Kasten im Podcast zu Gast. Und er hat damals das Haus von Falk Preußner gekauft, als Falk ausgewandert ist.
Okay.
Und in einem Kinderzimmer von Sven Kastens Tochter wurde quasi Medifox gegründet. Und ich finde diese Story einfach so cool, dass so ein Hildesheimer Gründer ist. Ich glaube, damals für einen zweistelligen Millionenbereich verkauft. Mittlerweile wurde es vor kurzem mit einer Milliarde bewertet. Und das gab es ja in Hildesheim so in der Form noch nie. Also A, Software, Tech. Also und dann auch noch ein Unicorn. Und das auch noch aus Hildesheim. Nicht aus Hamburg, nicht aus München, nicht aus Berlin, sondern aus Hildesheim. Das ist eigentlich eine Wirtschaftsdoku wert. wie ich finde. Und BFS ist ja dann aber tatsächlich mit MiniFox gegründet worden.
Ja, es war im Jahr 2010 müsste das gewesen sein, wo wir als zunächst als MediFox-Abrechnungsgesellschaft gegründet wurden. Dann hat man eben gesagt, okay, wir brauchen noch einen Finanzierungspartner, einen Bankenpartner dazu, weil du eben Liquidität brauchst, um so ein Business anzubieten. Mhm. Und MediFox hat uns die Kunden gebracht und die Bank für Sozialwirtschaft, so hieß sie damals noch, hat die Liquidität bereitgestellt. Ist in einem Joint Venture halt immer so, einer hat was der andere nicht hat. Und
volle Synergien, also macht total Sinn.
Richtig gute Synergien und das ist super skaliert über die letzten 15 Jahre.
Und mittlerweile habt ihr über 2.500 Kunden?
Ja, über 3.000
sind es. Über 3.000 Kunden. Ja. Über 3.000 Pflegeunternehmen, die sagen, unsere Wertschöpfung ist Pflege selber. Wir wollen an den Menschen sein. Wir haben keine Zeit für Abrechnung. MediFox nutzen die einfach als Digitalisierungstool, um einfach überhaupt ihr Leben zu erleichtern.
Ja.
Aber auch Abrechnung ist nervig. Sourcen wir auch out und wir kümmern uns um die Menschen.
Ist genau richtig. Hast du einen Tipp, wie viel eine Pflegekraft mit bürokratischen Themen oder mit nicht pflegerischen Themen verbringt? Wie
viel Prozent
der Arbeitskraft?
Hätte jetzt gesagt, wenn ihr 8 Stunden arbeitet, dass die mindestens eine Stunde Bürokratie hat, das heißt ein Achtel, also sagen wir mal so 12%.
Also es ist so ungefähr ein Drittel, die du damit verbringst, entweder im Auto zu sitzen, in der ambulanten Pflege von A nach B zu fahren oder dich mit Dienstplanung beschäftigst oder mit Abrechnung oder mit Dokumentation. Und diese Zeit wollen wir schaffen, an den Patienten zu bringen. Also natürlich haben wir in Deutschland zu wenig Pflegekräfte. Also einfach mal, um da Zahlen zu nennen, wir haben ca. 1,7 Millionen Pflegekräfte auf ungefähr 6 Millionen Pflegebedürftige. Wenn du weißt, dass dabei auch noch Sonntagsdienste und Nachtdienste und sowas alles abgedeckt werden muss und die Bandbreite der Pflege relativ weit breit ist, dann ist das immer noch zu wenig.
Und ich meine, die Dramaturgie ist doch die, dass es ja nicht besser wird. Also die Demografie zeigt ja, dass es eben immer schwieriger wird.
Ganz richtig. Und es gibt mehrere Ansätze, die man, glaube ich, parallel fahren muss. Zum einen musst du den Pflegeberuf attraktiver machen, nicht nur durch Bezahlung, sondern auch durch, ich sag mal, das Image, was es gesellschaftlich hat. Da reicht es nicht, während Corona irgendwie sich auf den Balkon zu stellen und zu applaudieren, sondern es braucht mehr. Ne?
Voll. Aber würdest du nicht sagen, dass das sich schon, also dass das schon auf einem sehr, sehr guten Weg ist? Also, dass schon die Branche wach geworden ist und
ja,
viel das, schon bewegt?
Doch, das glaub ich auch. Und wo ich, und jetzt sage ich, man muss mehrgleisig fahren, das ist so ein politischer oder gesellschaftlicher Auftrag eher. Der Auftrag, den ich bei uns sehe, ist, den Pflegekräften wirklich lästige Arbeiten vom Hals zu schaffen, die mit der Pflege nichts zu tun haben. Sei es in der MediFox-Software, also du kannst inzwischen mit Spracheingabe kannst du Dokumentationen machen. Du diktierst in dein Handy, Frau Müller hatte heute Morgen Blutdruck 180 zu 120 und ist freudig aufgestanden, weil der Blutdruck so hoch war. Oder was auch immer. Das wird automatisch in die Pflegedokumentation eingetragen.
Mhm. Und sind tatsächlich von diesen 3.000 Kunden, und wir haben ja gesagt, das Besondere oder euer USP ist ja auch so ein bisschen, dass diese Schnittstelle zu MediFox selber halt auch so nahtlos funktioniert. Ja. Kann man sagen, dass von den 3.000 Kunden auch tatsächlich 90% von MediFox kommt?
Ja, also es sind fast 95% der Kunden, die von MediFox kommen. Ich sag mal, zur Zeit, denn auch wir wollen stärker eigenständig auch werden. Also das Produkt ist ja ist zwar in seinem USP sehr eng an der MediFox-Software dran, aber so insgesamt soll der Ausblick schon sein, dass wir da auch flexibler sein wollen. Dass wir
das heißt also eigentlich ist eure Motivation jetzt, vielleicht auch deswegen die Verbandsgründung und sowas, dazu komme ich gleich nochmal zu sprechen, also eure Zielsetzung für die nächsten Jahre wäre, dass ihr unabhängig von den MediFox-Kunden selber auch nochmal Kunden gewinnt, also Akquise macht.
Ja, und vielleicht sogar den Kunden als Eintrittskarte unser Produkt verkaufen, um hinterher dann auch eine Software loszuwerden. Also das könnte ein Go-to-Market sein, ja.
Und was glaubst du, was sind da die Hebel? Ist das mehr Marketing? Ist das Aufklärungsarbeit? Was sind denn, also wie kommt man an mehr Pflegeunternehmen
ran? Es ist vor allem, glaube ich, ein gutes Produkt zu haben, eine hohe Qualität zu bieten. Also das von Anfang an der BFS stand immer so dieses Thema Qualität ganz vorne. Also weißt du, das Blödeste ist eigentlich, wenn du, ich sag mal, eine Pflegeforderung bei uns einreichst und du kriegst sie von der Kasse hinterher abgelehnt. Ja, manchmal kann man das nicht voraussehen, können wir auch in unseren Prüfroutinen nicht voraussehen.
Was passiert denn eigentlich im Prozess?
Also wir prüfen erstmal auf formale Richtigkeit natürlich, dann ob die Leistungen genehmigt wurden, können wir in einigen Fällen auch prüfen, in manchen Fällen aber auch nicht. Und Vielleicht sollte ich einmal nochmal sagen, dass die Menge, die wir da bewegen, heute noch papierhaft ist. Wir bewegen zurzeit jeden Monat 500.000 Blatt Papier. Das hat uns mal jemand spöttischerweise die Papierfabrik von Medifox genannt. Und ich lade dich gerne mal bei uns in die Lavesstraße ein. Gerne. Zurzeit ist das Papier noch da. Und dieses Papier wird im Posteingang natürlich entgegengenommen, da werden Briefe aufgemacht, es wird geprüft. Hinter so einem Stück Papier steht wie hinter einem Euro-Scheck ein Richtergeldbetrag. Das kann bei einer Einzelforderung im Rahmen von Intensivpflege so in fünfstelligen Betrag hochgehen, 30.000, 40.000 Euro, die so ein Stück Papier dann wirklich wert ist. Mhm. Und das muss natürlich formal richtig sein, denn wir wollen es möglichst schnell an die Kasse geben, damit das da bearbeitet werden kann und möglichst schnell das Geld auch zurückkommt. Der Kunde will sein Geld natürlich auch haben. Ja, und das Malheur war natürlich hinterher groß, wenn wir irgendwie schlecht geprüft haben. Das Ganze wird von der Kasse abgelehnt und die Rechnung ist für den Kunden dann mehr oder weniger geplatzt.
Jetzt noch eine spannende Frage. Und zwar hast du ja gesagt, was du bei der Hypo IT geleitet hast und sowas. Und das war damals schon da, aber nicht so salonfähig wie jetzt. Das Thema KI. Ja. Prüfen mit KI. Ja. Wird das Prüfen generell nicht zunehmend einfacher? Klar muss es Menschen geben, das verifizieren und sagen, jawohl, ja. Auf beiden Seiten, auf der Kassenseite und auf eurer Seite. Aber wenn ich so mitbekomme, du hast ja im Risk Management gearbeitet und Unternehmen wie BlackRock und Co. Haben 1000 Analysten gefeuert, weil die gesagt haben, die Entscheidungsvorlage bereitet jetzt die KI vor. Und das Prüfen an sich könnte ja auch bald oder vielleicht jetzt schon die KI übernehmen. Ja. Wie blickst du darauf?
Also ist völlig richtig. Wir stehen vor einer digitalen Revolution, das kann man schon sagen. Wenn du dir so diese ganze Gesundheitslandschaft anguckst, ich denke, jeder hat in den letzten anderthalb Jahren mal irgendwie ein Rezept bekommen. Das kriegst du jetzt heute auch nicht mehr auf Papier, sondern das wird eigentlich, man sagt immer ganz gerne, auf die Krankenkassenkarte drauf gebucht, das E-Rezept. Das wird es in der Pflege auch geben. Das heißt, diese 500.000 Blatt, die bis jetzt bei uns bewegt werden, die werden irgendwo elektronifiziert in den nächsten Jahren. Das heißt, da fallen Arbeitsschritte weg. Auf der anderen Seite, ich glaube, es reißt sich heute auch keiner darum, dieses Papier zu bewegen. Es sind immerhin fast 3 Tonnen, die wir da pro Monat durch die Welt schicken, mit allem Porto, was da drauf muss und so. Und
sind es wirklich 3 Tonnen? Hast du mal umgerechnet?
Ja, das da haben wir haben das wirklich mal ausgerechnet.
Dann sind 3 Tonnen Papier, die ihr pro Monat...
Die wir bewegen. Und zwar nicht, weil wir das so gerne machen, sondern weil das deutsche Gesundheitswesen auf der anderen Seite bei den Kassen heute immer noch das Papier haben möchte.
Aber was glaubst du, warum liegt unser Gesundheitssystem so weit hinten? Also, oder was lässt sie daran festhalten?
Ja, ich glaube, die Antwort darauf ist relativ einfach, weil zu viele Köcher am Brei mitrühren. Also du hast in Deutschland 90 Krankenkassen. Ich meine ungefähr genauso viele Pflegekassen. Also nagel mich nicht genau auf eine Zahl fest, aber es sind so ungefähr 170 zusammen. Dann hast du, die alle unterschiedliche Voraussetzungen haben in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise abgerechnet werden muss, die sich alle auf einen Schnittstellenstandard einigen müssen. Sie haben unterschiedliche Rechenzentren, an denen sie dranhängen, sodass dort also auch in der Technik einfach Schnittstellen umgesetzt werden müssen. Verstanden. Also man muss ein riesengroßes Rad drehen, um wirklich hinterher Prozesse umzuändern, die hinterher das gesamte Gesundheitswesen betreffen. Das ist erstmal so der Blick auf alles. Das nächste Thema ist, warum sind wir in der Pflege so weit hinten? Das ist meine persönliche Meinung dazu, wir eine sehr, sehr starke Ärzte- und Krankenhaus- und Pharma-Lobby haben. Und da natürlich auch im Gesundheitssystem irgendwo erstmal mehr Geld drin ist, beziehungsweise auch mehr Leute, die zum Arzt gehen oder im Krankenhaus sind oder so, vermeintlich. Und deshalb bin ich der Meinung, dass diese Themen natürlich zuerst erstmal angegangen werden und dass man sich dann um beispielsweise Pflegekräfte, um Hebammen kümmert, wo man eben sagt, okay, wo ist der Painpoint am größten? Wahrscheinlich bei den Ärzten, bei den Apotheken zurzeit.
Und nochmal zurück zum Thema KI. Also KI wird verifizieren, KI wird die Arbeitsschritte reduzieren.
Ja, da gehe ich ganz fest von aus. Und wir als BFS investieren gerade wirklich sehr stark in auch in KI, auch in eigene Entwicklung, um solche Prozesse zu beschleunigen, um einfach auch dem hohen Wachstum, was da drin ist, im Markt gerecht zu werden. Also die 500.000 Belege, die wir jetzt haben, das waren vor einem Jahr, waren das noch 400 oder 350.000 Belege. Also da ist einfach auch eine hohe Skalierung drin in den Fällen, die da durchgehen. Und unser Ziel ist, das Ganze personalneutral in den nächsten Jahren auch zu wuppen, was da kommt.
Personalneutral heißt weder Abbau noch Aufbau?
Zumindest werden wir nicht mehr.
Was nicht bedeutet, dass ihr weniger Umsatz macht, sondern was bedeutet, dass ihr einfach effizienter werdet?
Ja, wir werden fitter, hast du gesagt.
Effizienter
oder, ja, ich würde auch wirklich sagen, fitter in dem, wie gut oder wie schnell wir sowas überhaupt bearbeiten können. Und damit aber auch deutlich, ich würde sie nennen, reichere oder angenehmere Jobs, Job Enrichment, daher kommt meine Vokabel eben gerade, deutlich interessantere Jobs schaffen können. Also wir haben jetzt beispielsweise nach 15 Jahren, wo wir immer mit fremden Entwicklern gearbeitet haben, haben wir uns jetzt Anfang dieses Jahres entschieden, eine eigene Entwicklung aufzubauen und auch wirklich dort in Sachen Innovation einfach ein schnelleres Rad drehen zu können, weil sich so viel ändert.
Du hast jetzt eben gesagt gehabt, dass einige Arbeitsschritte wegfallen. Kannst du mir so ein konkrete ein, zwei Use Cases nennen, wo du sagst, das macht bald die KI?
Ob es die KI macht, kann ich dir nicht in jedem Fall sagen.
Oder da unterstützt sie zumindest?
Sie wird unterstützen. Es wird immer, ich glaube, so eine 80-20-Regel geben, dass also in 20% der Fälle nochmal oder in 10% der Fälle vielleicht ein Sachbearbeiter dran muss und der dann aber auch mehr Zeit hat und eine höhere Genauigkeit, das Ganze zu prüfen, was da durchgeht. Also schau dir mal die ganzen Themen an, wo wir heute Papier bewegen. Also du wirst keinen Posteingang oder Posttransport mehr haben, sondern es werden Daten zwischen den Pflegediensten und den Abrechnern und den Krankenkassen hin und her fließen. Und da kannst du natürlich wunderbar auch mit KI unterstützen an der Stelle, um diese Daten auszuwerten und auch nutzbar zu machen.
Ich hätte jetzt gedacht, ihr macht das Factoring, ihr schickt die Rechnung an der Pflegekasse und die Pflegekasse sagt, nein, das bezahlen wir nicht. Und dann sagt aber, dann kriegt ihr irgendwie was zurück und dann kommt ein Schreiben. Und dann dachte ich, okay, genau dann kommt die KI, weil dann die KI erstmal die erste Begründung schon mal vorschreibt und sagt, ja sie müssen das bezahlen, weil so und so, weil so und so.
Genau, auch da haben wir heute wirklich menschliches Know-how. Was wir dort einsetzen, natürlich mit Textbausteinen, aber wenn es dann komplexer wird, werden Fälle ausrecherchiert und die werden manuell geschrieben, dass man dem Kunden erklärt, das sehe ich auch einen wichtigen Teil unserer Dienstleistung, dass wir nicht einfach von der Kasse das Schreiben durchrouten, sondern dem Kunden erklären, warum die Kasse nicht bezahlt hat und wie er das Ganze irgendwie wieder gut machen kann.
Aber allein dieses Formulieren der E-Mails wird schon deutlich einfacher durch KI. Also das ist ja der kleinste Use Case von ChatGPT so ein bisschen, dass die meisten Menschen jetzt mittlerweile ihre E-Mails damit schreiben.
Auch da sind wir dabei. Also KI-Einsätze sind an vielen Stellen, also die beiden, über die wir eben gerade gesprochen haben, dann hast du natürlich auch, wir haben einen Kundenservice, wo auch Kunden anrufen können, dass man dort eben Standardfälle schneller mit elektronischen Mitteln bearbeiten kann.
Als ich das Thema oder als ich von dem Thema KI auch bei euch in dem neuen Pflegeverband gelesen habe, war ein Thema direkt im Kopf so, jetzt haben die ja auch noch sensible Daten. Und das Thema Datenschutz und KI, dürfen die das überhaupt benutzen? Machen die das überhaupt? Und wie siehst du da die Chancen?
Also ich sehe die Chancen sehr hoch. Also KI heißt ja nicht, ich nutze ChatGPT, sondern KI kann auch bedeuten, ich baue ein Modell selbst und lasse das auf meiner eigenen Maschine laufen.
Und das macht ihr auch? Also ihr baut gerade selbst?
Ja, wir bauen gerade selbst. Nicht, also landläufig wird unter KI immer diese Large Language Models wie ChatGPT oder sowas verstanden, aber es gibt noch weit mehr.
Oder Google oder so.
Naja, sind aber das im sind Endeffekt sind es Verfahren, die aus Zahlen Schlussfolgerungen ziehen, die Wahrscheinlichkeiten daraus berechnen, in dem Fall beispielsweise, was ist das nächste Wort? Nicht anders arbeitet ChatGPT.
Ja. Und was ihr jetzt selber baut nicht Medifox, sondern wirklich BFS oder baut es Medifox und dann gibt
Nein, in dem Fall bauen wir wirklich selbst. Also wir haben uns dafür entschieden, eine eigene Entwicklung aufzubauen, obwohl wir eine große Softwaregesellschaft an unserer Seite haben, aber wir sind sehr spezialisiert und mit einem kleinen Team, das sich wirklich um unsere Finance-Prozesse kümmert, machen wir da eine lokale Entwicklung, um einfach auch schneller zu sein.
Dass wir es mal einordnen können, wie viel Factoring betreibt ihr überhaupt? Also was ist euer Factoring-Volumen? Also treibt ihr das Geld ein für die Kunden?
Ja.
Und das sind dann wie viel?
Na, gib mal eine Schätzung ab.
wir können ja mal einmal eins rechnen. Wir hatten ja gesagt 3.000 Kunden.
Ja.
Das sind 3.000 Pflegeunternehmen.
Es sind 3.000 Pflegeunternehmen. Ja, Therapeuten sind auch noch dabei, also Physiotherapeuten und so etwas.
Genau.
Das sind nicht nur alles Pflegeunternehmen.
Und im Schnitt haben die wahrscheinlich so, sagen wir mal, 7 Mitarbeiter im Schnitt. Gibt ja auch große, gibt ja auch kleine.
Ja, eher so ein bisschen größer. Also ich will mal die Pointe vorwegnehmen. Also es ist deutlich über 2 Milliarden Euro, die wir pro Jahr drehen. Das heißt also jeden Monat davon ungefähr ein Zwölftel, was wir an Finanzierung vorfinanzieren.
Wahnsinn.
Und der Bedarf ist vor allem da, weil es dieses Zahlungsziel eben gibt. Die Pflegeunternehmen brauchen das Geld früher, als es die Kassen zahlen und nehmen deshalb Factoring in Anspruch. Und ich glaube, es wird weiter zunehmen. Also die.
Aber ihr vorfinanziert jedes Jahr 2 Milliarden Euro.
Über 2 Milliarden.
Über 2 Milliarden Euro.
Ja, und das als Hildesheimer Unternehmen. Ich glaube, das hat man gar nicht so auf dem Schirm, ne?
Ja.
Wahnsinn. Das Ganze machen wir mit 400 Mitarbeitern, sind zurzeit noch an 4 Standorten unterwegs. Ein Standort in Bad Salzdetfurt, den werden wir zum Ende des Jahres nach Hildesheim wieder zurückholen. Wir wollen also da stärker zentralisieren, um einfach auch so Logistikwege nicht zu haben. Und außerdem, das Gebäude war auch ein bisschen marode. Dann haben wir in der Arneken-Galerie unseren Kundenservice.
Ja, den kenne ich.
Ja, schöne Räumlichkeiten. Und wir sind in der Bavenstädter Straße noch mit einem Produktionsstandort und Hauptstandort sind in der Lavestraße, in, ja, also einem alten Kasernen.
Und diese 400 Menschen sind in Hildesheim oder wie viele davon sind in Hildesheim?
eine wichtige Kompetenz bei uns ist, wir können an vielen Arbeitsplätzen können wir virtuell arbeiten. Also wir haben eine sehr, sehr hohe Homeoffice-Quote und wenn du mich fragen würdest, wie viele Leute haben heute vor Ort gearbeitet, ich würde mal sagen so 100, 120. Das sind nämlich vor allem die sich um diese physischen Belege kümmern. Weitestgehend so die Themen, die Rechnungswesen betreffen, vieles auch vom Kundenservice und anderen Backoffice-Prozessen, die laufen bei den Mitarbeitern aus dem Homeoffice. Das ist ein Thema, für das wir unheimlich viel Lob auch von den Mitarbeitern bekommen, wenn wir so eine Mitarbeiterumfrage machen.
Weil nur für meine Zuhörer, für die das nicht normal ist, dann habt ihr auch Mitarbeiter, die auch 5 Tage in der Woche Homeoffice haben? Oder gibt es dann irgendwie 2-mal in der Woche Anwesenheitspflicht? Oder wie
macht ihr das? Wir haben keine Pflicht, sondern das ist weitestgehend selbst organisiert. Das muss immer zu der Aufgabe passen. Also wenn ich natürlich mit Paketen arbeiten muss, dann kann ich das nicht aus dem Homeoffice tun. Wenn es zu der Aufgabe passt und ich auch so ein Typ bin, der mit Homeoffice gut klarkommt, also nicht jeder kommt damit klar, dann arbeiten die Leute auch im Homeoffice, ja.
Du meinst aber, von 400 Mitarbeitern waren heute schätzungsweise 100 Mitarbeiter im Büro. Das heißt, 75% des Personals war heute zu Hause arbeiten. Und warst du diese Kultur schon gewohnt von deinen vorherigen Stationen oder war das was vollkommen Neues für dich?
Naja, ich kam gerade direkt aus Corona hierher. Aber vorher war es für mich komplett neu. Weißt du, ich habe in der Bank gearbeitet, früher noch jeden Tag mit Anzug und einer Krawatte um. Und dann fielen irgendwann mal so gegen 2015 fielen die Krawatten. Ja. Also ich glaube, auch in der Bank ist es inzwischen Usus, dass man irgendwo so, zwar schon fixe Regeln hat, aber so 3 Tage in der Woche irgendwo, 2, 3 Tage in der Woche im Homeoffice arbeitet.
Übrigens, man versteht mittlerweile, jetzt nachdem du Zahlen genannt hast, warum ihr auch Bank genannt werdet, weil es ist 2 Milliarden zu bewegen, ist ja wirklich eine enorme Summe. Und was ist euer Risiko dabei?
Unser Risiko dabei ist, dass wir das Geld von den Kassen nicht zurückbekommen. Ja, also dass wir wirklich Forderungen ankaufen, die
und haftet ihr platzen. Dafür? Also das heißt, wenn es dann platzt, dann bleibt ihr drauf sitzen oder dann müsst ihr es dann wieder zurückholen von dem Pflegeunternehmen oder wie macht ihr das dann?
Naja, wir versuchen mit dem Pflegeunternehmen das Ganze erstmal zu korrigieren und das wird dann natürlich mit Forderungen, mit guten Forderungen, die wieder neu reinkommen, wird das Ganze verrechnet, sodass also man spricht immer im Factoring von so einem Kreislauf, dass dieser Factoring-Kreislauf eigentlich geschlossen wird. Also wenn du doch mal irgendwie ein kleines, faules Ei dabei hast, ist es nicht so schlimm, weil du es miteinander verrechnen kannst.
Wir haben jetzt viel über Digitalisierung und KI gesprochen und wenn man auf eure Homepage geht, steht ganz stolz, wir haben gegründet. Du hast auch dazu auch einen LinkedIn-Beitrag geschrieben. Ihr habt es mehrmals heute im Podcast schon genannt mit dem Verband, mit eurem neuen Verband.
Erzähl uns dazu was sagen. Dazu. Ja, genau. Wir haben den Verband für digitale Standards in der Pflege, den VDSP, gegründet. Und das haben wir zusammen mit wirklich unseren großen Mitbewerbern getan. Also neben der BFS ist die Optadata mit dabei, sicherlich einer unserer ärgsten Konkurrenten am Markt. Warum haben wir das getan?
Wie heißen die?
Optadata. Aus Essen, ein großes Unternehmen, was etwas Ähnliches macht.
Wie viele Mitarbeiter haben die? Weißt du das ungefähr?
glaube fast das Zehnfache, 2000, 3000.
Okay. Machen die generell Factoring oder auch Factoring in der Pflege?
Auch Factoring in der Pflege. Okay, ich erzähle nochmal gerade was dazu, warum wir diesen Verband gegründet haben. Ja. Wir haben ihn zusammen mit der Optadata und weiteren Marktbegleitern gegründet, mit denen wir eigentlich in Konkurrenz stehen auf der Marktseite. Mhm. Auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite der Krankenkassen, mit denen wir die Abrechnung betreiben, da sitzen wir irgendwie alle im gleichen Boot. Wir benutzen alle dieselben Schnittstellen. Wir sehen, dass diese Schnittstellen extremst fragmentiert sind und dass wir in Sachen Digitalisierung irgendwie nicht so richtig Fahrt aufnehmen.
Jetzt gibt es so ein bisschen an, als würdet ihr eine Lobby bauen wollen, um Druck bei den Pflegekassen zu machen.
Nee, also ich glaube, es ist eher eine Lobby für die Pflegekräfte, die wir nämlich von diesem ganzen bürokratischen Ballast entlasten wollen.
Ja,
so kann man es auch
sehen. Ja, okay.
Und der große Vorteil, den wir haben, du kannst davon ausgehen, wir haben in Deutschland ungefähr 16.000 ambulante Pflegedienste. Wir haben eine Marktdurchdringung mit den Mitgliedern des VDSP von über 50%.
Wie viele habt ihr Mitglieder?
Im VDSP sind wir zurzeit 10, sind aber weiter wachsen. Aber sind
scheinbar die größten Player dann dabei.
Ja, das ist richtig. Und wir haben damit auch die Power möglichst oder die Power sehr schnell Dinge umzusetzen. Also wenn man sich jetzt beispielsweise darauf einigt, wie eine elektronische Abrechnung funktioniert oder eine elektronische Genehmigung, dann könnten wir das mit unserer Software ziemlich schnell umsetzen und auch der Pflege in Deutschland zur Verfügung stellen.
Was heißt, euer Verband steht für 50% der Pflegebranche in Deutschland?
Über 50%.
Und wie kam diese Gründung genau zustande? Dann geht man Pizza essen mit dem Wettbewerber und dann sagt man, eigentlich haben wir gemeinsam das gleiche Problem, wir müssen das irgendwie gemeinsam machen. Oder rufen die an, wie passiert das?
Ja, ungefähr so war es. Also wir haben uns auf der Altenpflegemesse im letzten Jahr ein bisschen beschnuppert und waren.
In Süddeutschland war das, oder? Die Altenpflegemesse.
In Nürnberg, ja. Ja, genau. Und waren vorher doch eher so reserviert und man hat sich nicht in die Karten gucken lassen, aber haben dann auch persönlich, glaube ich, einen ganz guten Draht entwickelt und auch festgestellt, okay, hier auf die eine Seite ist Tabu, also über den Markt reden wir jetzt mal irgendwie gar nicht, da wollen wir uns auch gegenseitig nicht in die Suppe spucken. Aber auf der anderen Seite sehen wir halt, wir haben alle denselben Aufwand, um Schnittstellen mit Kassen nachzubauen, Schnittstellen zu verhandeln, Lobbyarbeit zu betreiben. Und
ihr bietet ja, glaube ich, auch so Dienstleistungen an, so Schulungen oder Fortbildungen, Workshops.
Ja, das ist zumindest geplant. Also okay. Der Verband ist ja im April erst gegründet worden, aber
alles
das
sehr frisch.
Haben wir auf jeden Fall vor. Also zum einen so White Papers rauszugeben, um eben auch der Politik zu erklären, warum wir das Ganze überhaupt wollen, warum die Digitalisierung da so wichtig ist. Und nochmal gesagt, die Pflege ist irgendwie immer so das Schlusslicht. Ne? Wahrscheinlich Hebammen und andere nicht ärztliche Berufe spielen in der ähnlichen Liga. Aber beispielsweise die Physiotherapeuten, wenn ich es richtig im Kopf habe, werden in 3 Jahren erst an diese ganze E-Rezeptgebung und so etwas angeschlossen. Also du siehst, es zieht sich wie so ein Kaugummi. Und hast du einen Tipp, wann ursprünglich das E-Rezept in Deutschland eingeführt werden sollte?
Ich habe einen Freund, der ist Mitgründer einer großen Apothekenkette. Und deswegen darf ich nichts Falsches sagen. Hätte jetzt mal gedacht, im Jahr 2000.
Ja, kurz danach. Ich glaube, 2002 gab es die ersten Versuche. Ja. Dann hat man 2010 schon mal einen Antritt gestartet, das flächendeckend auszurollen. Und 2024 ist es erst was geworden. Und das haben wir einfach so als schlechtes Beispiel vor Augen.
Habe ich gut geschätzt, ne?
Hast du sehr, sehr, sehr gut geschätzt. Du bist gut informiert. Du kennst ja auch jemanden aus der Branche. Nein, wenn du weißt, wie heute so Genehmigungsprozesse ablaufen, stell dir vor, irgendwie ein Verwandter wird pflegebedürftig, dann musst du erstmal für die pflegerischen Leistungen muss der medizinische Dienst kommen, dann durchläuft das ganze Genehmigungsprozesse. Wenn noch ein ärztlicher Bereich dazukommt, ich sage mal, da muss regelmäßig Blutdruck gemessen werden, Tabletten gestellt, Spritzen gegeben, Insulin oder sowas, dann brauchst du noch ein Rezept vom Arzt. Dieses Rezept vom Arzt muss immer von A nach B getragen werden, dann muss es genehmigt werden von der Kasse. Mhm. Und da sind überall natürlich auch Menschen, die sozusagen das Ganze als Postbote dann durch die Weltgeschichte transportieren müssen und Sachbearbeiter dies bearbeiten müssen. Und wir glauben, dass die Digitalisierung da helfen kann, die Prozesse zu beschleunigen, nicht nur für die Pflegekräfte, sondern auch für die Angehörigen und alle anderen, die an diesem ganzen Pflegenetzwerk drin beteiligt sind. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass es möglichst
Standards gibt. Man hört raus, dass du mittlerweile ein Pflegeherz hast, was du vielleicht vorher nicht hattest, weil du aus dem, also rein aus dem Bankbereich kommst. Also Bank war dir ja klar, Factoring, Finanzierung war ja alles schon, mit Zahlen arbeiten konntest du schon, aber Hast du jetzt auch so eine neue Perspektive auf das Gesundheitssystem?
Ja, das habe ich auf jeden Fall. Also man kann schon sagen, dass ich ein Pflegeherz bekommen habe durch den Job, den ich jetzt auch mache. Und es geht mir nicht nur um Finanzierung und so, sondern es geht wirklich auch darum, ich rede auch viel mit Pflegeunternehmern und kriege von deren Sorgen und Nöten was mit, da einfach die Pflegesituation in Deutschland zu verbessern.
Ich bin ja ein Fan von Zahlen, das weißt du ja. Und ist ja auch öffentlich, man kann es nachlesen. Ihr macht einen Gewinn von ungefähr 5 Millionen Euro. Ihr seid vorher aber stetig gewachsen. Ich vermute mal, ihr seid gewachsen, weil Medifox gewachsen ist. Automatisch mitgewachsen quasi auf dem Rücken von Medifox.
Ja, wir sind aber auch gewachsen, weil der, wir haben natürlich eine Demografie. Mehr Menschen werden pflegebedürftig und Pflege wird auch besser bezahlt. Und da hängen wir natürlich auch mit dran. Ja, aber im Endeffekt reicht es noch nicht, um das System wirklich dauerhaft mit der Demografie so zu stützen. Du brauchst mehr Pflegekräfte oder mehr Zeit an den heutigen Pflegekräften.
Und apropos eben Fan von Zahlen, ich hätte jetzt gedacht, dass man, wenn man eure Firma bewerten wollen würde, dass man das Ergebnis mal 10, 15 nimmt, also am Ende bei 50 bis 70 Millionen Euro landet als Firmenbewertung. Ist das ein gängiges X für die Firmenbewertung? Faktor 10 vom Ergebnis oder 15 vom Ergebnis?
Also ich glaube, das ist branchenüblicher.
Ja, okay, das wollte ich wissen.
Aber mit 5 Millionen unterschätzt du uns etwas.
Das war die letzte Zahl von 2021. Ja. Ihr seid bestimmt mittlerweile mehr gewachsen. Wahrscheinlich liegt ihr jetzt so bei vielleicht 8 oder so. Deutlich mehr?
Sage ich jetzt nichts zu.
Okay. Okay, also mehr als 8 Millionen Euro. Und wir reden vom Ergebnis, nicht vom Umsatz, ne? Also.
Ja, also ich glaube, die entscheidende Zahl ist diese 2 Milliarden, auf die wir wirklich sehr stolz sind, an Factoring-Volumen, die wir so bewegen.
Das ist eigentlich eure Haupt-KPI, ne? Darauf achtet ihr, wie viel Factoring-Volumen bewegen wir und wo wollen wir hin? Also ist es auch denkbar, dass wir in 5 Jahren darüber sprechen, dass BFS 10 Milliarden Factoring-Volumen bewegt? Ist das in 5 Jahren realistisch?
Ja, das ist, also nee, ich glaube, das Wachstum wäre zu krass. Also so viel Wachstum werden wir wahrscheinlich auch nicht drin haben. Wir würden es uns natürlich alle wünschen, aber im Endeffekt geht's, also Wenn du mich fragst, wo verbringst du im Moment die meiste Zeit mit in deinem Job, ist es das Thema Digitalisierung und Change, nämlich diese Prozesse in die Neuzeit zu bringen. Und da haben wir einfach einen extremen, ich sag mal, auch Zeitdruck, deshalb auch VDSP, da Standards zu bekommen. Und wir wollen alle das lästige Papier wegbekommen, in den Genehmigungsprozessen, in den Abrechnungsprozessen, bei Mahnungen.
Okay, das heißt also, die Vision liegt eher in 5 Jahren, 3 Arbeitsprozessschritte weniger zu haben als 100% mehr Wachstum oder so.
Also natürlich wollen wir mehr wachsen.
Ist klar, aber, wenn man jetzt deine Woche betrachtet an Arbeitszeit, dann steckst du aktuell mehr Arbeitszeit rein in Prozesse.
Ja, die Prozesse wirklich auf moderne Beine zu stellen, sodass wir also auch in Zukunft flexibel sind, wenn es neue Anforderungen vom Gesundheitsmarkt gibt, Abrechnungsmodalitäten oder so etwas, dass wir da schneller darauf reagieren können.
Aber wenn wir dann doch wachsen wollen, jetzt habe ich ja eben schon mitbekommen, Wettbewerber sind noch auch deutlich größer, der Markt ist groß genug. Man könnte ja im Markt wachsen, man könnte aber auch angrenzende Märkte angreifen. Zum Beispiel entweder internationalisieren, das Ganze in Portugal machen oder so. Ja. Oder halt zu den Ärzten gehen oder zu Physiotherapeuten gehen oder wie auch immer.
Also bei den Physiotherapeuten sind wir schon.
Okay.
Internationalisierung ist echt schwierig, weil für Factoring brauchst du eine Lizenz. Die Lizenz ist immer an das Land gebunden und natürlich ist auch der Gesundheitsmarkt in anderen Ländern wieder anders. Du musst den lokalen Gesundheitsmarkt verstehen, um so ein Produkt anzubieten, wie wir das können. Also außerhalb von Deutschland würde ich mal sagen, da bleibe ich auch für die nächsten 5 Jahre dabei, kannst du unser Produkt zurzeit nicht anbieten.
Trotz Rückendeckung von Medifox und Sozialbank?
Trotz der Rückendeckung, ja. Also dasselbe, krass, okay. Dasselbe Produkt.
Weil es so anders ist, gibt es keine europäischen Standards irgendwie.
Naja, schau dir mal an, also in manchen Ländern brauchst du diese Zwischenfinanzierung wahrscheinlich gar nicht. Es gibt nur eine staatliche Gesundheitsversorgung, es gibt nur eine Kasse. Ein Teil des Produktes kommt bei uns natürlich auch daher, dass wir wirklich eben diese 160, 170 Player bespielen müssen, die du auf der Kassenseite hast, mit unterschiedlichen Besonderheiten. Jedes Bundesland ist vielleicht nochmal unterschiedlich. Also der Föderalismus kommt auch nochmal dazu. Und das ist eine deutsche Besonderheit, ja.
Krass, okay. Und diese Zwischenfinanzierung kostet ja auch Geld. Und da zahlt dann ein Pflegeunternehmen im Schnitt einen Prozentpunkt. Kommt das hin?
Das kommt ganz darauf an, was für Leistungen abgerechnet werden, auch was für Auszahlungsziele vereinbart werden.
Bei Intensivpflege jetzt wahrscheinlich deutlich weniger, weil hohe Summen.
Und ja, also du liegst irgendwo so zwischen einem und 3%, je nach Auszahlungsmodalitäten.
Okay, und Internationalisierung habe ich verstanden, schwierig.
Andere Leistungskategorien, ja, da sehen wir uns unseren Gesellschaftern natürlich irgendwie verbunden, also Medifox als vor allem auf ambulante Pflege spezialisiert, die wollen wir schon supporten. Aber wir können uns auch anderes vorstellen.
Ihr könnt euch was anderes vorstellen.
Wir können uns natürlich auch anderes vorstellen, aber jede Leistungskategorie, und deshalb hat das mit der ambulanten Pflege eigentlich so gut funktioniert, wir wissen da ganz genau, was wir tun. Ja, und du musst das Geschäft verstehen, du musst die Abrechnungsmodalitäten verstehen und möglicherweise sind schon andere da. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, nächste Woche Rollstühle oder Blindenhunde abzurechnen. Auch dafür gibt es Abrechnungs-
oder Hörgeräte
Spezialisten. Aber zum einen der technische Workflow, sowas an die Kasse anzubinden, als aber auch die, ja, ich sag mal so, die Besonderheiten, die du einfach in den Prüfroutinen brauchst und so. Das musst du erstmal lernen. Und die Barriere, so dort in den Markt einzutreten, ist, glaube ich, schon relativ hoch.
Kann man eigentlich das irgendwie ausrechnen, dass euer Know-how sich auch wirklich lohnt? Weil indem man sagt, hey, wenn du abrechnest, dauert es 28 Minuten im Schnitt von deinem Mitarbeiter, das kostet dich so und so viel Geld.
Ja,
wenn du
einen
Prozentpunkt abdrückst, dann also es lohnt sich.
Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, dass ich dir sagen könnte, ein durchschnittlicher Pflegedienst spart mit uns irgendwie 8 Stunden pro Woche oder so. Nee, habe ich nicht parat, aber es ist ein signifikanter Beitrag.
Gibt es auch Fälle, wo es keinen Sinn macht?
Ja, gibt es, wenn der Pflegedienst zu groß ist. Also das Know-how, was wir bieten, das könntest du natürlich auch selbst darstellen, wenn du einen großen Verwaltungsapparat hast. Deshalb, unsere Dienste sind eher so die kleineren, die mittelgroßen Pflegeunternehmer, aber beispielsweise nicht so große Pflegekomplexe wie das Rote Kreuz oder die Johanniter oder so. Das ist dann nicht mehr unser Spielfeld. Die machen das meist selbst.
Und vor allem bei den kleinen Pflegeunternehmen, da gibt es auch bestimmt noch ganz viele Pflegeunternehmen, die, egal ob jetzt bei euch oder woanders, grundsätzlich noch kein Factoring benutzen. Weil dein Co-Geschäftsführer hat nämlich mal in dem jüngsten Presseartikel gesagt, ein zentraler Punkt für, jetzt ergänze ich gerade, würde ich ja sagen, Marktwachstumshemmung, war nur eine Ergänzung, ist der geringe Bekanntheitsgrad. Viele Pflegeunternehmer kennen Factoring schlichtweg nicht als möglichen Finanzierungsbaustein. Bedarf es da mehr Aufklärungsarbeit?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall, denn es ist nicht nur eine Möglichkeit der Liquiditätssicherung, sondern du kannst natürlich auch Investitionen durch Factoring einfach vorfinanzieren. Also, dass du dir einen Raum schaffst, zu wachsen, neue Standorte aufzumachen.
Für Autos oder Immobilien oder sowas.
Ja, Fuhrpark oder Pflegeimmobilien sind neue Standorte. Und ich glaube, es braucht wirklich noch Aufklärungsarbeit. Was ist überhaupt Factoring und welchen Beitrag leisten wir dazu?
Ich fand einen Move von euch noch sehr smart. Und zwar, also von der Grundmotivation her smart. Ihr habt nämlich in so einem Giant Venture-Projekt eine Gründerplattform auf die Beine gestellt für Pflegeunternehmen.
Ja, interessantes Modell haben wir letztes Jahr gemacht, zusammen mit der Sozialfactoring, das ist eine Schwestergesellschaft von uns, und ETL Advision, das ist eine Steuerberatung. Und gründerportal-pflege.de heißt die Internetseite. Und da wirst du Step-by-Step wirklich durchgeführt von wie stelle ich einen Erlaubnisantrag, welche Dinge muss ich steuerlich beachten, kannst auf ein Netzwerk von Beratern und Dienstleistern zugreifen. Und weil wir einfach auch das Thema Gründung in der Pflege mehr fördern wollen. Also es gibt sicherlich natürlich einen Bedarf, haben wir schon drüber gesprochen, nicht nur demografisch, aber auch einfach Leute, die sagen würden, ja, ich möchte Verantwortung übernehmen, aber ich weiß einfach nicht, wie das funktioniert. Auch in der Ausbildung zur Pflegedienstleitung, was ja eigentlich so die Vorstufe dafür ist, einen eigenen Pflegedienst zu haben bei diesen PDL-Seminaren. Ich glaube, das Thema Gründung kommt noch sehr kurz und da sehen wir uns einfach so als Aufklärer mit dieser Plattform.
Ich finde es spannend, also was mich daran reizt, ist generell dieser Plattformgedanke, weil man dann sehr, sehr früh den Zugang zu den Gründern hat und wenn sie dann gegründet haben und wenn man dann denen bei der Gründung geholfen hat, dann werden sie am ehesten, wenn sie eine Dienstleistung brauchen, dann zu euch gehen, weil sie halt von Anfang an schon euch kennen. Und
natürlich ist so, also hinter sowas,
so ein bisschen
hinter
sowas
Vertriebsgedanke.
Ist natürlich ein kommerzieller Gedanke dahinter. Aber dachte mir nur so, ist da nicht ein Denkfehler, weil die Abrechnung kommt ja wirklich ganz, ganz spät erst. Also erstmal muss ich ja das wollen, dann muss ich gründen, dann habe ich vielleicht sogar meine ersten Autos, meine ersten Patienten und vielleicht denke ich auch erst im zweiten oder dritten Jahr über das Factoring nach. Die Medifox-Software aber allerdings, also die Dokumentationssoftware, die brauchst du wahrscheinlich von Anfang an.
Ja, genau. Also ohne Software solltest du heute kein Pflegeunternehmen mehr starten. Mit Karteikarten funktioniert das nicht mehr.
Ja, ja.
Ja, ist natürlich richtig, aber auch darauf wollen wir natürlich hinweisen, dass man sich damit beschäftigen soll, denn wir merken gerade bei neuen Pflegeunternehmen, dass die Abrechnung, naja, vorsichtig ausgedrückt, manchmal nicht so richtig gut ist. Also,
weil ungenau, weil noch nicht präzise.
Ja, sind formale Fehler drin, dann geht das zwischen Kasse und Pflegedienst hin und her. Auf der anderen Seite aber auch, sie nutzen gar nicht die Möglichkeiten, die sie in der Abrechnung haben. Also lassen zu Deutsch gesagt einfach auch Geld dabei liegen. Und Abrechnung ist schon wichtig. Aber ich glaube, in der PDL-Ausbildung spielt es heute eine deutlich untergeordnete Rolle. Also wie du gerade sagst, jeder kümmert sich erstmal darum, ja, wie organisiere ich hier meinen Dienstplan, wie organisiere ich die Tour am besten, wie komme ich an Patienten, Klienten dran. Aber die Abrechnung kommt zum Schluss und sollte man aber dran denken, sonst verdient man kein Geld.
Jetzt haben wir ja auch ein Gesundheitssystem, was, ich habe aus meinem Podcast gelernt, nicht so gut war, dann immer besser wurde, jetzt mittlerweile vielleicht okay ist. Wenn du aber dir jetzt Gesundheitssysteme anschaust in anderen Ländern, gibt es ein Land, wo du sagst, hey, die machen das gut?
So firm bin ich nicht in anderen Gesundheitssystemen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich glaube, die Skandinavier haben uns einiges voraus. Die Anzahl der Beteiligten, die Anzahl der Beteiligten habe ich auf jeden Fall als Kritikpunkt klar gemacht. Jeder Beteiligte verdient an dem ganzen Kuchen mit. Jeder will an diesem ganzen Kuchen aber auch irgendwie mitreden. Es gibt Lobbyarbeiten. Und das sehe ich als einer der größten Hemmschuhe. Es ist nicht ausschließlich die Politik. Alle sagen immer, die Politik muss doch da was tun, aber es ist die Anzahl der Beteiligten.
Mhm. Wenn du dir aber was von der Politik wünschen würdest, was wäre das? Vielleicht auch gar nicht für dich, sondern eher für deine Kunden wahrscheinlich? Oder eher für deine...
Ja.
Ist das weniger Regulierung? Ist das?
Es ist ja mehr Zeit für den Menschen. Also weniger Regulierung passt, glaube ich. Dieses ganze Thema Wertschätzung haben sie, glaube ich, schon ganz gut gespielt, auch aus der Bundesregierung heraus. Und schaut auf die Pflege. Also die Krankenhäuser, die Ärzte haben sehr viel Attention. Ich glaube, die Pflege braucht mehr Lobby und mehr Attention.
Wir haben jetzt das Thema Politik angerissen und tatsächlich war unser Oberbürgermeister, der vor einigen Tagen bei uns hier im Live-Podcast war, war aber auch davor, vor einigen Tagen, bei dir zu Gast.
Ja, genau. Herr Dr. Meyer hat uns zusammen mit Frau Furich besucht, wie er alle großen Unternehmen regelmäßig mal besucht. Wir haben einen sehr, sehr guten Austausch miteinander gehabt über den Standort Hildesheim, haben über Recruiting-Themen natürlich gesprochen. Das ist ja, glaube ich, wichtig, den Arbeitsmarkt hier im Blick zu behalten. Aber auch, was ich sehr interessant fand, Hildesheim hat ja auch uniseitig in Sachen sozialer Berufe, Sozialwirtschaft einiges zu bieten. Ja, und wir haben uns darüber unterhalten, dass im Gut Steuerwald so ein, ich nenne es mal Gründerzentrum, entstehen wird, auch für das ganze Thema Sozialwirtschaft, soziale Berufe und Angrenzendes. Finde ich super spannend und habe auch gerne gesagt, dass wir da unterstützen, wo wir können.
Was wäre eure Rolle dabei? Dann irgendwie als Investmentpartner oder als Mitentwickler oder Netzwerker? Oder?
Ja, als Netzwerker auf jeden Fall. Als, ich sage mal, sowas wie ein Business Angel, also mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, Gründern zur Seite zu stehen, Netzwerke zu knüpfen auch auf jeden Fall. Und ja, was das Thema Finanzierung angeht, wir sind nun mal Finanzierer und vielleicht ist da auch was möglich.
Ja, cool. Jetzt hast du ja jahrelang, sogar Jahrzehnte in Hannover gearbeitet. Was kann Hildesheim, was Hannover nicht kann?
Hildesheim ist klein und sympathisch. Weißt du, wenn ich mir irgendwie mal neue Klamotten kaufen will, dann gehe ich in Hildesheim zu Adamski, dann gehe ich nicht mehr nach Hannover in die Innenstadt. Hildesheim hat einfach noch so eine richtige Größe, um überschaubar zu sein und um auch die richtigen Leute zusammenzubringen. Ich meine, das, was hier in der Wirtschaftsförderung passiert, das ist super. Hi Hildesheim gibt es ja jetzt auch neu, oder was wir hier mit Unternehmer Hildesheim tun. Das wäre so in Hannover einfach zu groß. Also für mich hat es die richtige Größe, um hier was bewegen zu können.
Also bereust du den Schritt nach Hildesheim nicht?
Ich bereue Hildesheim ganz und gar nicht. Ich wohne gerne in Hannover, das hat sicherlich auch ein bisschen was mit dem Fußball zu tun und damit, okay, dass wir da wirklich lange verbracht.
Schaust du gern Sport?
Ja, ich bin Hannover 96-Fan.
Okay, okay. Ich frage jetzt nicht, wie du meinen letzten Podcast-Gäste fandest, die mit 96 zu tun hatten, frage ich jetzt mal nicht.
Wenn du Martin Kind meinst, nee, das Thema lassen wir ausklammern.
Würdest du generell sagen, wir haben jetzt viel Bewegung gehabt im Gesundheitssystem, viel Bewegung gehabt in der Pflege, aber aus einer Vogelperspektive her betrachtet die letzten Jahre, ist es trotzdem insgesamt gesehen, absolut gesehen, deutlich besser geworden?
Es ist besser geworden. Deutlich würde ich jetzt nicht unterstreichen.
Okay.
Also meine Hoffnung geht darauf, also wir haben in der Bundesregierung ja auch ein Digitalministerium, wo nochmal wirklich ein Augenmerk auf Digitalisierung gelegt wird. Ich glaube, wir brauchen die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wir brauchen aber auch Sondertöpfe, um Digitalisierung finanzieren zu können. Und ich glaube, das sind so zwei Schlüssel dazu, dass es klappen kann und dass einfach das Geld da ankommt, wo es hin muss.
Und du bist aber optimistisch, dass wir es schaffen?
Verhalten, aber optimistisch.
Cool. Meine Abschlussfrage ist im Podcast immer, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Mein Lieblingsplatz in Hildesheim? Du, ich glaube, das ist das Kloster Marienrode, wo ich sehr gern bin, wo ich auch sehr gern mal spazieren gehe. Du kannst da zum Turm durch den Wald hochgehen und bin dort einfach sehr gerne. Eine tolle Umgebung.
Okay, cool. Danke.
Gerne.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.